Moin Moin, liebe Fans, hier ist wieder 1912, der erste Mal im Podcast.
Hallöchen.
Zweites Spiel 2020.
Genau, drittes Spiel der Rückrunde.
Wir haben jetzt aus drei Spielen einen Punkt geholt. Ja. Das ist schlechter als der Saisonstart 2019 leider. Da hatten wir drei Spielen, glaube ich, vier Punkte.
Ja.
Oder? Eine Niederlage, ein Unentschieden, ein Sieg. Ja. So hat sich das ja irgendwie vollführt.
Ja, aber jetzt, zum Glück war ja der Saisonstart besser. Deswegen macht uns das noch nicht so viel aus.
Nee, das macht uns nicht so aus. Also man kann jetzt so langsam vielleicht mal sagen, dass man nicht mehr so krass nach oben gucken genau.
Man kann sein Haupt wieder senken und nicht mehr in die Luft starren.
Ja. Ja, genau. Wir sind jetzt sozusagen im Mittelfeld angekommen, was ja vor der Saison schon das Höchste der Gefühle wäre. Also wir haben 7 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und haben 8 Punkte Rückstand auf Platz 3, was ja für den ersten Moment besser ist,
was
als gedacht,
wie
ich
schon sagte.
Was gut ist, super gut sogar, ja. ja, aber kommen wir erstmal zu dem Spiel, zu dem Chemnitz-Spiel.
Nützt ja nichts.
Aber eigentlich ist es ja auch kein Spiel, was man nicht gerne bespricht, weil das ja eigentlich eine starke Leistung des ersten Moment war.
Zumindest über lange Phasen. Und wenn es keine starke Leistung war, dann lag es an äußeren Faktoren, würde ich behaupten.
Äußeren Faktoren, was meinst du damit?
Ja, da kommen wir noch zu wahrscheinlich.
Achso, okay.
An 6.259 äußeren, wobei das ein bisschen viel gegriffen ist, weil es nicht an allen äußeren Faktoren lag.
Ja, fangen wir mal an. Es ging also so ein bisschen, wie ich es ehrlich gesagt auch vermutet hatte, es ging schon stark los vom SV. Also man hat Chemnitz ruhig, was heißt ruhig, man hat Chemnitz in der eigenen Hälfte bis um den eigenen 16er eingeschnürt so ein bisschen. Man hat spielerisch mal gezeigt, wer der Chef im Haus ist.
Wo der Frosch die Locken hat.
Oder so, genau. Und es hat auch schon in der 13. Minute geklingelt. Das allerdings etwas glücklich, weil eine Ecke von Amin direkt verwandelt wurde mit freundlicher Mithilfe von dem einen Verteidiger von Chemnitz, dessen Name mir jetzt gerade...
Der noch einen Hauch touchiert hat.
Ja, genau. Und dadurch den Torwart Jabu... Ich muss mal gucken, wie er heißt. Jabukov. Ah, das ist jetzt... egal, den Torwart von Chemnitz, der auch Geburtstag hat an dem Tag,
ja,
haben wir ihm noch ein schönes Geschenk gemacht.
Insgesamt, das Spiel war ja ein schönes Geschenk am Ende für ihn.
Ja, ja, gut, er hat da selbst für zugesorgt, also stark gehalten, der Kollege auf jeden Fall. Jakubow hieß er, genau, sorry. Starkes Spiel gemacht, wie gesagt, also da sah ein bisschen unglücklich aus, da habe ich auch noch gedacht, sauber, die haben den Fliegenfänger im Tor hinten drin. Allerdings hat er mich alles Besseren belehrt, leider.
Ja. Ja, und ich glaube, selbst die Mannschaft ist da ein bisschen von ausgegangen, dass es ein bisschen Fliegenfänger ist, weil fast anders kann ich mir diesen sehr schwach geschossenen Elfmeter von Rama, der etwas später folgte, nicht erklären.
Kommen wir auch noch zu, ja. Aber wir können erstmal die erste Halbzeit aufwarten. Also das Tor passte gut ins Spiel. Meppen hat eigentlich da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Ja,
wir waren
sich viele Chancen rausgespielt.
Haushoch überlegen in dem
Moment. Ja, auf jeden Fall. Haushoch überlegen. Man hat auch schön das Meppener Spiel aufteilen können auf, der Angriff nach vorne, also unsere beiden Außen, Amin und Balmert, waren richtig stark nach vorne, vor allen Dingen ja. Amin, über den diesmal ja, deutlich genau. mehr
über ging. Über den die viel mehr als über Balmert diesmal.
Ja.
Überraschend, unserer Analyse der ganzen letzten Spiele, wo halt ja. Balmert eher so unsere Number richtig. One an der Seite war.
Genau.
Ja, das muss man auch mal sagen, also
gerade
wieder nach vorne gebracht, Amin, weiter so.
Super, auf jeden Fall, ja, genau. Iger hat sich gut fallen lassen, Balmert allerdings auch, muss man auch sagen. Also Balmert auch stark nach vorne, ja, aber
keine ist jetzt Frage, aber
ein bisschen
ich wollte Armin jetzt loben, weil er halt tatsächlich irgendwie diesen Rückstand ein bisschen aufgeholt hat.
Ich möchte auch Iger loben, der ein bisschen Schelte gekriegt hat durch das Mannheim früh, weil er ja da auch das 1-0 mit verursacht hat, leider. Aber jetzt auch wieder ein starkes Spiel gemacht, sehr wichtig für den Spielaufbau gewesen, da Tilo ja gesperrt war,
ja.
War das ein bisschen mehr sein Job. Da hat sich öfter mal ein Zentrum hinten fallen lassen, dann, wenn die Außen nach vorne gingen, dann haben wir den stabilisierenden Faktor zusammen mit Puttkammer und Commander gehabt und nach vorne ging das dann halt auch. Evseev gefiel mir sehr gut in der Position zwischen der 10 und der 6, ist auch mehr seine Position als die 10, sind wir mal ganz ehrlich. Aber 10 zwar auch den einen oder anderen guten Job, Chemnitz zum Beispiel, Mannheim war ein bisschen unglücklich, aber was habe ich gerade gesagt, Chemnitz? Zwickau meinte ich natürlich. Zwickau starkes Spiel gemacht, als er dann gekommen ist, aber auf der 8 sehe ich ihn deutlich lieber. Ist halt nur das Problem, dass Tilo jetzt gerade da
ja,
wieder zu alter Stärke ja. gefunden hat, genau.
Zu alter Stärke, man kann sogar sagen, stärker.
Ja, genau. Comeback stronger, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Macht auch, ja, stärkste Saison, würde ich auch sagen.
Definitiv, definitiv.
Ja, nach vorne, also Rama, stimmt, müssen wir noch sagen, Kleinsorge war ja verletzt, Muskelfaserriss.
Muskelfaserriss,
Gute Besserung, wird uns jetzt auch noch wahrscheinlich 2 Spiele fehlen.
2 Wochen bestimmt noch
ausfallen. Ja, noch. Denke ich auch. Rama und Guda haben wir jetzt wieder begrüßen können in der Anfangsaufstellung. Hat auch ein gutes Rama Spiel gemacht.
Wie beim letzten Spiel noch tapfer mit seinem Gips unterwegs.
Richtig, genau.
Also auch immer noch angeschlagen.
Rama gefiel mir auch deutlich besser als im Mannheim Spiel. Guda hat man gesehen. Die Vertragsverlängerung kann ihm auf jeden Fall oder hat ihm auf jeden Fall geholfen, wieder zu alter Stärke zu führen.
Ja, allerdings. Ich hab ja auch direkt spekuliert. Also genau das nämlich, dass er gesagt hat: So, jetzt habe ich Vertrag verlängert und jetzt möchte ich mich auch anbieten, dass ich spiele, weil man möchte ja auch ein bisschen was tun für sein Geld in Anführungsstrichen. Ich meine, man macht das schon gerne, aber ich glaube, für so einen Fußballspieler ist es halt schon, genau, es ist schon einfach eine Ambition, auch zu sagen, so bam, die wollen mich hier, also will ich mich auch anbieten und ich finde, das hat er sehr, sehr gut gemacht in dem Spiel.
Deren Job ist ja auch deren Hobby und deswegen will man da natürlich auch alles machen. Und Guda, man hat ihm angemerkt, das Stellungsspiel passte noch nicht ganz so gut. Manchmal hat man ihn an Stellen gesehen, wo er gedacht hat, okay, da bist du jetzt nicht anspielbar. Warum
stehst du da? Gerade in den ersten 12 Minuten, wo ich auch noch gesagt habe, oh, und sicherheitshalber steht noch hinter dem letzten Mann quasi einer,
ja, nämlich genau.
Der Guda.
Guda wird von der Eckfahne gedeckt.
Ja, gut. Er wusste noch, er hatte seinen Platz in der ersten Viertelstunde nicht so richtig gefunden.
Nee, deswegen. Aber gute Laufwege auf jeden Fall gehabt, jetzt nicht hundertprozentig torgefährlich, aber ich schätze mal, wenn er jetzt noch ein, zwei Spiele... Wichtigste.
Also dafür haben wir ein paar andere, die Knipser machen eigentlich.
Ja, eigentlich schon. Guda darf auch gerne noch ein Tor machen. Ich glaube, er hat die Saison schon einmal getroffen. Ja, gegen Rostock, genau. Deswegen. Jetzt wird er wohl noch zweimal spielen. Ja. Und ich glaube, er wird auch besser werden, je mehr er spielt. Rama auch gute Läufe gehabt, auch viele gute Pässe gespielt. Tankulic hat das Spiel auch gut dirigiert zusammen mit Undav. Gut, Tanku war jetzt ja nicht ganz so auffällig, muss man sagen.
Das stimmt. Nee, also ich muss auch sagen, das war halt wieder, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise gesagt, also entweder hat er einen Top-Tag oder einen Flop-Tag.
Neidhardt sagte das, ja.
Ja, genau, und für mich dann doch eher so ein Flöppchen.
Ja, ich fand eher top als Flop, würde ich fast sagen.
Ja, nee, das habe ich ein bisschen anders gesehen, aber ja, gut, das kann ja beim nächsten Mal wieder anders werden.
Ja, und Undav, zu Undavs Rolle will ich nach dem Spiel auch nochmal kommen. Ich habe auch noch eine etwas persönlichere Botschaft an unsere ganzen Mappenspieler. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es hören. Ich fände es aber ehrlich gesagt ziemlich schön. Falls das jemand kennt, der Mappenspieler kennt, kann er den das vielleicht auch gerne mal empfehlen. Gut, oder vielleicht auch nicht, wenn er denkt, das müssen die jetzt nicht hören. Das ist Quatsch, was ich hier alles erzähle, oder wir besser gesagt. ja, ich meine jetzt wegen meiner Botschaft. Aber egal, wir kommen erst nochmal weiter zum Spiel. Also Mappen wurde... Ja, stärker kann man eigentlich nicht sagen, weil man hat einfach seine bisherige Stärke weiter ausgespielt. Von Chemnitz kam, ich glaube, in der ersten Halbzeit eine Chance nach dem 1-0, aber auch nichts, was...
Keine Bedrohung.
Ja, gut, es kam doch ein, zwei Chancen, habe ich jetzt noch so im Kopf, aber nichts genau, was jetzt so zwingend das 1-1 hätte sein müssen.
Nichts, wo ich irgendwie zitternd auf dem Stuhl saß und gedacht habe, oh,
nö, ich könnte eine Buchse das hat alle Domaschke gut abgeerntet, ja. Was da so in seinen Strafraum kam.
Ja,
nur dummerweise in der ersten Halbzeit auch noch eine Riesenchance auf das 2-0 oder 2, meine ich sogar. Ja, okay. Die eine Flanke da, wo Jakubow richtig stark gehalten hat, gegen die Laufrichtung, glaube ich, noch mit dem Fuß gerettet hat. Das wäre das 2-0, hätte eigentlich das 2-0 sein müssen von Undav.
Aber das war der Sonntagsmove und das schon am Samstagnachmittag.
Ja, genau. Auch eine starke Vorlage von Willi Erzeher, wo wir gesagt haben, ist klar, den hat Undav nicht versenkt, weil das eine Abseitsposition war. Er stand auch völlig frei, hat dann übers Tor gesammelt, aber es war keine Abseitsposition. Das heißt, Undav schon zwei Riesenchancen in der ersten Halbzeit, die er hätte machen müssen.
200%, wie man so gerne sagt.
Ne? Sagt man so gerne, ja. Aber es hatte nicht sollen sein, leider.
Und so ging es. Einer dieser Tage. Aber das Schlimme ist, das habe ich schon mal
gesagt. Letzte Woche halt. Ja. Und ja, dann ging es halt mit einem 1-0 in die Kabine. Auf den Rängen war man sich eigentlich sicher, alles klar. Super Spiel. Man hat es sehr
im Griff. Dass man 3-0 nach Hause geht.
Ja, ich habe vor dem Spiel ja gesagt, wenn wir in der ersten Viertelstunde ein Tor machen, dann gewinnen wir das hier 3-0. Es deutete sich auf jeden Fall an, dass es so sein wird. Eine schwächere erste Halbzeit habe ich, glaube ich, von einem Gegner nicht gesehen bei uns zu Hause. Außer vielleicht von Kaiserslautern. Wobei da die erste Halbzeit ja noch okay. Nee, war sie nicht. Die waren noch schlechter eigentlich als die von Chemnitz, weil die ja gar nicht mitgespielt haben.
Chemnitz also hat es ja irgendwie auf jeden Fall noch nicht.
Die ist ja auf jeden Fall noch nicht, das ist richtig. Ja, und dann ging es halt in die Halbzeitpause. Ach, wir müssen noch, bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen, noch sagen, Marcin Gebers wurde ja verabschiedet.
Richtig.
Das darf man nicht unterschlagen. Ein großer Spieler der ganz jungen Vergangenheit des SV Meppen.
Ja, genau. Aufstiegsheld. Der ein Aufstiegsheld ist und halt auch die erste Saison uns ein bisschen den Arsch mitgerettet hat noch.
Ja.
Und die schönste Ankündigung dabei war für mich tatsächlich auch, dass Heiner Beckmann gesagt hat, wir suchen eine Position für ihn, er wird dem Verein irgendwie erhalten bleiben und er wird irgendwas weiterhin machen. Ich habe irgendwie gelesen, er wird jetzt eine Umschulung erst machen in den nächsten ein, zwei Jahren und
zwei danach Jahre,
wird
genau.
man für ihn eine Position finden, die er beim SV Meppen ausführen kann.
Ja, das finde ich super.
Super. Das ist einer, der gehört zu uns und der wird auch immer zur Mannschaft gehören.
Ja, auf jeden Fall. Geht's. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja. Schade, dass du deine Karriere schon so früh, was heißt so früh, ja, schon doch deutlich zu früh, er ist ja 32, 33?
Ja.
Irgendwie so. Wenn du zu früh beenden musstest und ja, schön, dass du den Verein erhalten bleibst und ja, für immer einer
schön, von uns. Schön, dass du dein Herz auch an Meppen gehängt hast.
Einer von uns, auf jeden Fall, genau. Aber ja, kommen wir dann zur zweiten Halbzeit. Wie gesagt, es ging halt eigentlich so weiter, wie es aufgehört hat, nur dass ja, auch ich weiß gar nicht, wann war der Elfmeter? 58. Minute, meine ich, ja, oder war der, ja, war 58. Minute war das der Elfmeter von Chemnitz?
Elfmeter?
Nee, das war der Elfmeter von Chemnitz, genau. Unser Elfmeter war ja ein paar Minuten vorher.
3-4 Minuten vorher.
Genau, das war die 53. Minute. Davor gab es halt, ja, ich weiß gar nicht, ob es davor gute Chancen gab. Jedenfalls Ballmatt im Strafraum gelegt, klares Ding, Ball wurde nicht gespielt, nur Ball, Matt.
Oh, Junge, Junge.
Aber hast du das Phrasenschwein-Ding mit?
Nee, also machen wir das wirklich?
Ja, finde ich gut. Ja, ab nächstem Mal bringen wir einen kleinen Phrasenschwein-Dingsbums mit und dann hört man das akustisch, wenn wir hier wieder Phrasen raushauen.
Es könnte klingen, wie als wäre es aus unserem anderen Podcast.
Ja, wer weiß. Ja. Klarer Elfmeter, Rama. Ich habe mir heute noch auch mal angeguckt, den Elfmeter, den Rama gegen gegen Kaiserslautern geschossen hat. Und man merkte einfach, ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig warum, wahrscheinlich weil Rama auch so ein bisschen in letzter Zeit häufiger in der Kritik stand. Zumindest von Meppner Kreisen, ja, in einigen Fanlagern, denke ich mal, generell. Aber gut, das trifft später im Spiel wahrscheinlich auf alle Meppner zu. Und er hat sozusagen im Kopf gehabt, der Elfmeter muss irgendwie rein, ich darf ihn auf jeden Fall nicht daneben setzen. Und dann hat man ihn quasi in die Arme des Torwarts gesetzt.
Also, und das aber auch noch mit einem extrem schwachen Schuss.
Ja.
Also die Geschwindigkeit, also
der Ball ist ja
vorher krass, aber ich hätte ihn halten können, glaube ich, bald. Also der war wirklich so langsam geschossen.
Der war sehr langsam geschossen, also, genau. Der hat noch zweimal aufgetippelt, bevor er in die Arme von Jakubow fiel. Und ab da merkte man im Spiel jetzt so ein bisschen an, es kippt
langsam. Da war ein Bruch drin, ja.
Es war ein Bruch drin. Wenn der reingegangen wäre, hätten wir 4-0 gewonnen. Ja. Easy peasy. Dann wäre das Spiel durch gewesen.
Ja, aber
dann wäre auch die letzte
drin gewesen. Wenn es 2-0 steht, nach so einer Aktion halt auch noch, dann bricht das Team da halt an der Stelle auseinander.
Dann bricht das, hätte ich auch gesagt, ja. Weil man war schon so ein kleiner Ritt auf der Rasierklinge, würde ich fast sagen. Weil Chemnitz hat wohl versucht mitzuspielen, konnte das Tempo aber definitiv nicht gehen. Wenn wir einmal umgeschaltet haben, dann war Holland in Not. Allerdings auf Jakubow war halt Verlass leider. Nur
stattdessen war das dann halt der Umbruch für Chemnitz, die halt dadurch mehr Mut getankt haben.
Genau.
Und plötzlich wieder ein bisschen agiler wurden.
Wurden ein bisschen agiler, dann fiel auch schon das 1:1 durch einen Elfmeter. Der Elfmeter-Pfiff wurde etwas spekuliert. Ehrlich gesagt, wenn ich mir die Szene angucke, würde ich nicht sagen, dass das kein Elfmeter war. Also ich würde sagen, es war einer.
Schwierig ausgedrückt, ja gut.
Weil es ist richtig, Puttkamer dreht sich weg. Allerdings ist der Arm auch so abgewinkelt, dass ich sagen muss, ja, das ist halt unglücklich gelaufen. Und deswegen würde ich eher Elfmeter geben. Man weiß jetzt ja ehrlich gesagt nicht mehr genau, wann soll man Handelfmeter geben oder nicht, weil die Handspielregelung sollte ja vereinfacht werden. Jetzt im Endeffekt weiß keiner mehr genau.
Gefühlt ist komplizierter, ne?
Man weiß keiner mehr, wie wann man Elfmeter jetzt pfeifen darf und nicht und doch und wie und was.
Ja, Neidhardt hat ja im Interview auch immer wieder gesagt, der Linienrichter, der halt auf Mittelposition stand, der also auf Höhe des Trainers stand, er stand direkt daneben, sagt er, hat ja sofort nachdem man die Aktion gesehen hat, Hand. Das heißt, also für den war es deutlich zu sehen. Problem ist halt nur, dass der Hauptschiri ja eigentlich wesentlich näher dran steht. Und da das Urteil irgendwie, glaube ich, durch die Vehemenz halt auch sofort verworfen wurde. Also egal, wie der Hauptschiri jetzt entschieden hätte. Ich meine, letzten Endes, wir brauchen da nicht lange drüber diskutieren, ob das ein Elfmeter ist oder nicht, ist wurscht. Es gibt immer wieder irgendwelche Situationen und Elfmeter, die ungerechtfertigt sind, genauso wie sie eigentlich gerechtfertigt sind und nicht gegeben werden. Das ist Fußball.
Oh, hier, pling. So, 2:0. Sagen. Ja, nee, also das Ärgerlichste quasi daran war ja nicht nur, dass es jetzt 1-1 stand und dass die Chemnitzer jetzt so langsam ins Spiel kommen, sondern halt auch, dass Puttkamer die fünfte Gelbe gekriegt hat. Und jetzt in seinem Spiel gegen Magdeburg, das wussten wir jetzt in dem Zeitpunkt ja nicht, das haben wir erst nach dem Spiel erfahren, aber also, dass die fünfte Gelbe kam und jetzt ist halt gesperrt gegen Magdeburg und Magdeburg ist sein Ex-Verein. Weil das hätte ihm wahrscheinlich, da hätte er wahrscheinlich noch alles, also er gibt immer alles, klar, aber das ist halt so, wie wenn so wie Werder Bremen jetzt gegen Dortmund gespielt hat. Weißt du, in der Liga verlieren sie halt jedes Spiel zu Hause 3-4-0 oder wie auch immer und dann im Pokal gewinnen sie 3-2 gegen Dortmund. Ja. Das ist jetzt, will ihnen jetzt nicht sagen, dass die in der Liga halt nicht motiviert sind, aber irgendwie ist das halt noch was anderes. Und so ist das halt wahrscheinlich auch, wenn man gegen einen Ex-Verein spielt.
Das glaube ich auch, ja.
Deswegen schade, sehr schade.
Vor allem schade. An der Stelle wahrscheinlich gut, ist ja Spekulation, für Yannick Ossé,
der
dann halt sich mal wieder ein bisschen beweisen, profitieren darf.
Ossé wird spielen. Und Ossé mit Komenda zusammen funktioniert ja auch ganz
funktioniert gut. Von daher, also um die Position selber mache ich mir auch keine Gedanken.
Ist halt nur schade für Puttgart.
Schade für Putti auf jeden Fall. Hätte ich ihm auch gegönnt, weil ich glaube, er ist auch einer, der mit Leib und Seele Meppner ist.
Ja, jetzt auf jeden Fall, ja. Muss man wirklich
sagen. Ich glaube, der ist ja auch ganz gut angekommen und ich glaube auch, den
wurde ja aufgenommen,
werden wir nicht mehr los, zum Glück.
Genau. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es danach jetzt schon den etwas Bruch im Spiel gab. Es gab mehrere Unsicherheiten, sagen wir es lieber so.
Ja, Unsicherheiten ist charmant gesagt. Ich glaube, der große Bruch war einfach da, weil sich Nervosität breit machte.
Ja.
Denn man war irgendwie unter dem Druck, verdammt, zweites Heimspiel in Folge. Ich glaube auch, dass es nicht komplett aus den Köpfen raus ist, wenn du weißt, es ist ein Viertel weniger Zuschauer als beim letzten Heimspiel, das du verkackt hast.
Das glaube ich nicht, aber
du hast irgendwie diesen Profilierungsdruck. Du weißt, du spielst gegen Chemnitz. Chemnitz steht in der Abstiegszone. Du willst irgendwie noch irgendwas mitzusagen haben, wenn es um den Aufstieg geht. Mhm. Du musst alles dran setzen, da irgendwas zu tun. Und da hat man gemerkt, es wird auch sehr viel egozentrischer, das Spiel. Also jeder hat irgendwie gemeint, wenn ich den Ball habe, ich bin derjenige, der uns jetzt retten kann und noch das Tor machen kann. Und wenn so eine Aktion daneben ist, gab es sofort Schelte von allen anderen Seiten. Ja. Ich erinnere mich an eine Situation, die mir so ein bisschen befremdlich vorkam. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. War es Isiev, der ja nachher reingekommen ist oder so? Auf jeden Fall gab es eine Situation, der ist direkt...
Isiev war von Anfang an dabei.
Entschuldigung. Der aufs Tor zurannte und sein Glück selbst versucht hat und Undav 20 Meter hinter ihm war irgendwie... halt nicht so sehr eingekesselt war. El Helve zieht ab, verpasst halt das Tor und da steht da und mault ihn halt an, sagt von wegen, ey, gib mir doch den Ball, ich stehe hier doch. Dabei ist er halt quasi noch in der Mitte des Spielfeldes gewesen.
Ja,
da merkst du halt, wie unzufrieden die Mannschaft selbst gerade mit der Leistung war, die sie da bis dahin erbracht hatte. Und das hat das ganze Spiel echt zerbröckelt bei uns.
Ja, ich glaube auch, dass das Problem ist, dass das Meppner Publikum so wenig hinter der Mannschaft steht. Und das regt mich so unfassbar auf. Ich meine, wenn wir 6-1 gewinnen, ist alles gut. Dann geht die Laola durchs Spielfeld, durch die Ränge. Aber wenn es mal scheiße läuft, dann ist die Mannschaft alleine auf dem Platz. Dann macht der aus. Also unser Ultrablock, den nehme ich hier fast komplett raus. Ja. Weil die Jungs.
Auch da sind jetzt zwischenzeitlich etwas ruhiger,
aber komm ich,
die wissen halt,
komm, der Antrieb muss noch kommen. Mit ruhiger meine ich das gar nicht. Ich meinte jetzt aber auch, wenn man sich wirklich gegen die Mannschaft stellt, und das ist unfassbar, da kriege ich das Kotzen, ey. Das regt mich so auf. Das kommt vor allen Dingen von der neuen Tribüne. Wir sitzen ja auch auf der neuen Tribüne, ne? Trotzdem, um uns herum habe ich immer das
Gefühl. Nicht.
Ja, ich kann es nicht ab. Deswegen, ich glaube auch, dass nehmen wir jetzt mal Dennis Undav. Oder fangen wir mit Rama an, damit ging es ja quasi, ja gut, eigentlich, aber ich sehe den Elfmeter von Rama so ein bisschen als Gamechanger. Ganz klar, wenn du dir den ersten Elfmeter gegen Kaiserslautern anguckst, was da für ein Selbstvertrauen in dem Jungen noch drinsteckt, der war zweites Spiel bei ihm, er hatte im ersten Spiel wurde super angenommen, hat ein super Tor gemacht gegen Jena, schönen Lupfer, das war glaube ich auch in den Top 10 drin.
Mega profiliert,
also profiliert. Sofort
Rama, unser
neuer Held. Ja, Rama, unser neuer Held, genau. Und so ist der halt auch zum Elfmeter angetreten. Beim Kaiserslautern. Der hat das Ding reingehauen, der Torwart war in der Ecke, ich hab's gesehen, war aber sehr stark geschossen und war halt drin. Jetzt kann ich mir richtig vorstellen, wie es in seinem Kopf gelaufen ist. Er sagte, jo, wir führen jetzt 1-0, wenn ich das 2-0 mache, ist alles gut, aber wenn ich ihn jetzt verschieße, was ist dann auf einmal? Dann ist hier die Hölle los. Und so hat er auch geschossen. Der hat halt versucht, auf jeden Fall das Tor zu treffen, deswegen hat er wahrscheinlich nicht voll drauf gezimmert. Oder wenn du dir zum Beispiel den Elfmeter von Mirko Born anguckst, im Relegation gegen Mannheim. Er hat das Ding in den Winkel gehämmert. Da war kein Selbstzweifel. Und da merkte man die Selbstzweifel bei Rama. Definitiv. Bei Undav merktest du die Selbstzweifel. Das ist ja auch so, Dulot. Undav wird gedacht haben, als er aufs Tor zugelaufen ist, okay, jetzt, wenn ich jetzt noch den Schritt mache, dann kann ich hier vielleicht links vorbei, aber komm, der Torwart schon scheiße, jetzt muss ich rechts. Und dann drüber geschossen oder daneben oder in die Arme. Aber was meinst du, was Undav gedacht hat, als er das Tor gegen Braunschweig geschossen hat? Da hat er sich einfach gedacht, ich nehme die Scheißpille und knall die in den Winkel. Und dieses Denken, das muss wieder in die Mannschaft rein. Das ist ganz wichtig. Das ist genau wie bei Harry Potter. Und der Vergleich passt wunderbar. Ich war sehr stolz, dass es mir eingefallen ist. Wenn du einen Patronus zauberst, jeder weiß jetzt, also jeder, der jetzt mit Harry Potter nichts anfangen kann, der ist jetzt natürlich raus. Aber du musst quasi dir vorstellen, wie du die Dementoren platt machst, damit dieser Dementor, damit dieser
Patronus desto stärker macht. Und desto deutlicher wird dieser Patronus halt.
Genau.
Ansonsten hast du nur so weißen Nebel.
Ganz genau. Ja, ja. Und bei und das musst du in den Köpfen halt auch machen. Du musst alles ausblenden. Vor allen Dingen, wenn die verdammten Zuschauer in Mappen dich ausbuhen oder ja, ausbuhen, das kommt ja meistens dann hinterher, aber dieses Geraune, was immer durchs Stadion geht, das musst du als Spieler entweder komplett ausblenden oder mach es wie Oliver Kahn und freu dich darauf, wenn dich das ganze Stadion auspfeift und ausschimpft oder wie auch immer. Du musst das versuchen, irgendwie positiv zu nehmen. Du musst das, am besten brauchen wir jemanden so wie Jürgen Klopp, der den, also Liverpool 15. Spiel in Folge gewonnen. 40 Spiele ohne Niederlage, das ist Wahnsinn. Und Jürgen Klopp wird den Jungs wahrscheinlich einfach sagen, spielt Fußball und habt Spaß.
Macht euer Spiel und denkt nicht an irgendeinen
anderen. Genau, Scheiß. Ihr wisst, dass ihr die Geilsten seid und bringt das auf den Platz, zeigt dem Gegner das. Wenn du einfach mit so einem verdammten Selbstvertrauen durch dieses Spiel rushst, dann läuft das.
Und wenn nicht wir das im Augenblick haben dürften, dann wüsste ich halt nicht, wer dann. Weißt du, so wir werden aus. Schon halt so irgendwie spekuliert, ob es gibt noch Möglichkeiten für einen Aufstieg. Jetzt ist das halt so ein bisschen passé. Aber bis dahin
Aber gerade das musst du jetzt nutzen, weißt du? Du ist scheißegal. Wenn du jetzt, du musst einfach von Spiel zu Spiel gucken, das sagt man natürlich immer.
Jetzt, ich mein, habt keinen Druck, habt einfach keinen Druck,
und Jungs. Sie haben ja auch keinen Druck.
Ja, eben. In beide Richtungen nicht. Weder nach unten noch nach oben ist der Druck da. Man kann einfach frei aufspielen und sein Spiel machen. Und
macht euer Ding. Ja. Wir wissen das. Wir haben diese grandiosen Spiele gesehen. Das Spiel gegen Halle, das Spiel gegen Kaiserslautern, gegen Jena, auch gegen Münster. Das waren alles grandiose Spiele. Das Stadion hat getobt, weil es ja halt lief, ne? Aber sowas, auch sowas vielleicht, selbst diese positiven Sachen oder das Spiel gegen Bayern. Das sind halt so Spiele, da kann die Mannschaft, da kann das Publikum vielleicht auch tragen. Darauf kann man sich jetzt nicht verlassen, weil das Wettbewerb Publikum, wie du ja immer so schön sagst, eine Diva ist. Ja. So ist es halt auch. Einfach ausblenden, wenn da ausgebuht wird, auch ich kriege immer das Kotzen, wenn diese negative Stimmung gemacht wird gegen Düker. Das geht mir so auf den Sack, wenn der Typ eingewechselt wird. Was soll der machen? Der gewinnt ein Kopfballduell nicht, dann ist er schon wieder der Wichser der Nation. Es ist unfassbar. Wie soll der Junge Selbstvertrauen kriegen? Und das ist so unfair ihm gegenüber.
Muss man jedem Fan vielleicht auch mal sagen, wenn ihr auch tatsächlich Interesse daran habt, dass ihr weiter guten Fußball seht, dann müsst ihr mit so einem Kram einfach aufhören. Denn das ist mit Sicherheit ein Mitgrund, warum ein Spieler sagen kann, Alter, ich habe hier einfach keinen Bock mehr auf dem Platz zu stehen. Meine Leistung wird hier nur gewürdigt.
Mhm. Genau. Und
dann lasse ich mich gerne abwerben. So und das will ich nicht sehen. So ein Behandeln, wie es jetzt am Sonntag der Fall war, und da stimme ich jetzt voll mal in deinen Kanon mit ein, ist mit Sicherheit bei einem unentschlossenen Undaff das Tröpfchen im Fass, das das Fass zum Überlaufen bringt und ihn auf die andere Seite
kippen lässt. Ganz genau.
Sowas verliert man dann halt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte eine geile Mannschaft haben. Ich möchte geile Spiele sehen.
Die Jungs sollen auch Spaß am Fußball haben.
Natürlich. Und die haben auch Spaß. Und die haben auch Spaß daran, uns Spaß zu bringen.
So
einfach ist das. Und dann möchte ich ganz einfach sagen, ich habe Bock, weiter geilen Fußball zu sehen. Und ich möchte auch, dass die geilen Fußball spielen. Und beim Fußball, auch ein Bayern-München-Fan weiß, wie es ist zu verlieren. Und das gehört verdammt nochmal einfach dazu. Und dann muss man sowas halt auch mit Würde einfach mal tragen. Und nicht einfach sofort die ganze Zeit sich auskotzen, genervt sein, eine Viertelstunde vor Ende das Stadion verlassen oder was auch immer. Sowas nervt mich zu Tode. Dann bleibt gleich zu Hause. Magenta bietet euch den Kram für 9,95 im Monat an. Dann guckt euch auf Glotze zu Hause an, dann bleibt aus dem Stadion weg.
Genau. Richtig. Oh, so, ich wusste, dass das jetzt sehr emotional wird, weil auf die Mannschaft einhauen können wir, wollen und können wir nicht, weil sie einfach wunderbar, aber sie hat stark gespielt. Die erste Halbzeit war die beste
Halbzeit. Über weite Längen und alles andere, und das ist ja genau das, was ich gesagt habe, das sind die äußeren Faktoren. Wenn du halt von ganz außen die ganze Zeit, jetzt mach doch mal was, jetzt zieh doch mal ab, jetzt schieß doch mal, keine Ahnung, wenn ich so eine Kommentare höre, dann denke ich immer, Alter, nimm dir ein Trikot, geh auf den Platz und mach den Scheiß einfach.
Du kannst es nicht. Das Geilste ist ja, du schießt dann aus 20 Metern oder so drauf, du schießt nicht drauf, heißt, ja, schieß doch mal drauf.
Hätte er mal geschossen.
So, und dann schießt er.
Ja. Ja, verschossen. Was macht der denn da? Muss er erst näher ran.
Ja, so sieht's aus. Das regt mich so auf. Genauso, also man muss ja auch sagen, es war ja nicht alles wunderbar in dem Mapner-Spiel, logischerweise. Wir haben das Spiel 2-1 verloren und wir hätten das Spiel auch wohl 3 oder 4-1 verlieren können, weil dann sich Unsicherheiten ins Spiel einbauen. Ja, das kommt natürlich durch äußere Einflüsse der Zuschauer. Das kommt natürlich auch, weil Chemnitz ein bisschen stärker wird und halt auch, weil Nervosität sich in der Abwehr breit macht. Das ist aber ganz, ganz normal. So läuft das halt. Und dann halt in der 90. Minute, wenn dann das 2-1 fällt, ich war natürlich auch enttäuscht. Wir stehen ja normalerweise auch immer da und klatschen die Mannschaft halt immer noch ab, wenn sie dann ihren Rundgang macht. Sie hätte es verdient gehabt. Ich konnte jetzt aber nicht, weil ich halt zu frustriert war. Trotzdem wäre ich nie auf die Idee gekommen, wie viele auf der Tribüne, dann die Mannschaft auszupfeifen. Unfassbar. Ich meine, wenn man wirklich keine Leistung zeigt, wie zum Beispiel Werder Bremen, die zu Hause auch ausgebuht wurden, wo die zur Halbzeit oder nach 20 Minuten, glaube ich, zu Hause irgendwie 3-0 gegen Mainz zurücklagen, kann ich das zum Teil auch verstehen, wobei ich dem ja auch denke, okay, die Mannschaft macht das nicht absichtlich. Trotzdem kann sowas eventuell eine Mannschaft, oder vielleicht muss man seinen Frust dann auch irgendwie rauslassen. Aber in diesem Fall ist man zwar enttäuscht, aber dass man dann die Mannschaft
ausbucht nach so einer starken Leistung. Was bei solchen Mannschaften wie Bremen der kleine Unterschied ist, die buhnen an, die pfeifen, sind sauer, meinetwegen in der ersten Halbzeit, bejubeln ihre Mannschaft in der zweiten Halbzeit aber genauso wieder oder kommen spätestens beim nächsten Heimspiel wieder mit guter Laune und sind für ihre Mannschaft da. Ja. Bei uns bleiben die Leute entweder weg oder sie sitzen von Anfang an da und sagen, jetzt macht mal, was der König will, bespaßt werden. So, wenn ihr nichts bringt, dann bin ich wieder sauer. Und das ist einfach Mist. Ja. Das brauchen wir nicht.
Absolut nicht. Deswegen muss ich noch einmal kurz Chelsea auch gegen, zumindest den einen, ich habe einen Kontakt in der Ultraszene, muss ich nochmal dazu sagen. Schönen Gruß übrigens, wenn er das hört. Arbeitskollege.
Hallo, Kontakt.
Hat mir dann aber auch erzählt, dass auch einer auf den Zaun gestiegen ist, dann wahrscheinlich schon leicht alkoholisiert, aber auch dann gegen die Mannschaft gepoltert hat, weil die Mannschaft geht ja immer zuerst zum Ultrablock und lässt sich da dann entweder feiern oder muss sich erklären oder lässt sich abklatschen. Wie bei meinem Spiel war das ja so, da wusste ja jeder, dass man da verloren hat, war ärgerlich, aber es hat halt nicht sollen sein. Jetzt hat halt der Frust überwogen und er hat die Mannschaft angeschnauzt und dann ging Puttgarber dahin als Kapitän in diesem Fall ja und hat den Typen zusammengeschissen, hat gesagt, willst du mir jetzt etwa sagen, wir haben scheiße gespielt und so weiter, ne? Was ich richtig geil fand. Super Typ Puttgarber. Was du da gemacht hast, ich weiß es, hab's ja logischerweise nicht gehört.
Dafür hast du einen Platz in unserem Herzen verdient.
Ja, noch einen, auf jeden Fall.
Noch einen.
Hammer. Also da merkt man auch, wie du schon sagtest, der Mann ist hier angekommen, der ist ja auch schon eine Führungspersönlichkeit. Ich weiß gar nicht, ob der es auch einen Spielerrat hat oder so, aber er ist ja dann Ersatzkapitän. Und der macht das halt auch gut, wenn Thilo nicht da ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn Thilo da gestanden hätte, hätte er ihn genauso zur Sau gemacht. Und so muss das halt auch sein. Man kann sich ja viel erlauben lassen. Man ist ja auch so, ich habe jetzt eine Szene im Kopf, wo Nürnberg irgendwie abgestiegen ist oder so und wo dann die Spieler gezwungen wurden, ihre Trikots auszuziehen, weil der Ultra-Fan das gewünscht hat, weil die ja so scheiße gespielt haben und damit die das abgeben müssen, weil das ja scheiß Millionäre und so weiter. Aber so Gott sei Dank ist das hier noch nicht so. Dafür sind wir wahrscheinlich auch noch zu klein. Aber, um es nochmal zu sagen, wir wissen, was die Mannschaft weiß, was sie kann, da bin ich mir sicher, und das muss wieder in die Köpfe rein. Wir müssen dieses Potenzial, die Mannschaft hat so riesiges Potenzial, das ist ja auch unfassbar, weißt du, weil wir haben ein Junge, Spiel in dieser Saison.
Wir stehen Platz 8, wir haben jetzt die beiden Spiele verloren, stehen trotzdem noch auf Platz 8.
Ja, richtig. Ja. Ich weiß ja nicht, wo wir letzte Saison standen, aber deutlich schlechter.
Deutlich schlechter.
Wahrscheinlich beide Saisons.
Da hätten wir alles für Platz 8 gegeben.
So sieht's aus. Und wir haben jetzt ein Spiel diese Saison verloren, wo wir auch deutlich schlechter waren. Das war das in der Hinrunde gegen Rostock, das Spiel. Das ist das einzige Spiel, was wir verloren haben, wo wir auch schlechter waren. Und das ist unfassbar für einen Verein wie Meppen. Wir sind halt nicht sind nominell nicht die High-Class-Mannschaft der dritten Liga.
Guckt euch unseren Etat an, guckt euch unsere Gegebenheiten an, die äußeren wie die inneren.
Genau.
Wir können nicht mithalten wie mit Lautern oder Duisburg oder was auch immer. Das sind große, gewachsene Vereine, die halt auch schon viel Geld verschlungen haben in sich und auch die Möglichkeiten haben, daraus hinaus zu powern. So. Wir müssen als Kleinstadtverein jetzt gerade mal zusehen, dass wir uns irgendwie wieder ein bisschen größer stampfen. Und ich finde, wir machen
Schrittchen für Schrittchen.
Mehr als genial. Und wir haben auch am Anfang der Saison gesagt, als es anfing, so gut zu laufen, ey, Aufstieg, richtig geil, ist auch bestimmt das richtige Ziel, aber bestimmt auch erst in 2, 3, 4 Jahren, wenn du halt irgendwie so richtig selber alles mehr und mehr aufgebaut hast, dir die Linien, die du brauchst, selber gezogen hast.
Was auch eigentlich und besser ist, wenn du mal drüber nachdenkst.
Mit Druck gearbeitet und der
Meppner-Fan von außen, ist nur von außen.
Ja, das kommt ja nicht von innen.
Ja, genau.
Nur der Meppner-Fan. Und das ist fürchterlich nervig.
Ja.
Träumen ist erlaubt. Das ist für uns auch mit Sicherheit Fakt gewesen. Und auch wir träumen gerne diesen Traum mit.
Ja, du, ey. Und wir werden die Letzten, die gegen den Aufstieg
Ich glaube auch. Also, weißt du, um jetzt vielleicht mal ein bisschen positiv Richtung Ende des Podcasts auch nochmal zu werden, ich glaube auch nicht, dass dieser Traum schon vorbei sein muss. Ich glaube daran, dass Meppen genauso eine Serie, wie sie vor 3 Spieltagen noch hatten, nochmal schaffen kann, wenn sie Bock haben, weil die Mannschaft dieses Potenzial hat, weil die Mannschaft es einfach kann, weil die Mannschaft geil ist und es einfach drauf hat.
So.
Und wenn die das selber auch wieder checken und wieder genauso spielen, wie es noch vor 4 Wochen, 6 Wochen der Fall war, dann ist auch noch am Ende der Saison alles möglich. Und ich will da keinen Erwartungsdruck reinsetzen. Nee. Ich freue mich über jeden Tabellenplatz. der besser ist als das, was wir jetzt haben. Und ich bin auch mit einem schlechteren einverstanden, der halt nicht wesentlich schlechter ist.
Genau, man will ja jetzt nicht, natürlich nicht sagen, dass es jetzt nach unten geht. Die Leistung spricht dafür, dass wir wieder nach oben kommen. Wir brauchen halt diese Selbstverständlichkeit wieder im Denken der Mannschaft und auch im Umfeld, dass vielleicht auch der Meppner-Fan, das ist jetzt natürlich utopisches Denken, dass der vielleicht sich ein bisschen in Demut übt und dann einfach feiert, was wir jetzt hier haben. Wir sind in der dritten Liga, verdammt nochmal. Wer hätte das vor...
3 Jahre.
Ja,
wir sind jetzt das dritte Jahr.
So sieht's aus. Und
wir sind ja... Und das mit dem Etat und das mit den Gegebenheiten. Und wir kriegen es hin. Und wir sind eine geile Mannschaft. Und wir können das auch noch weiter. Und wir können noch besser.
So sieht's aus,
genau. Und die Mannschaft kann es auch schon. Und ich finde, dass jeder Fan das anerkennen sollte.
Definitiv.
Und wer es nicht anerkennt, ist kein Fan und der gehört auch nicht ins Stadion.
Genau, wer diese Leistung, die Mannschaft, die der Verein als Ganzes ist und der Trainerstab natürlich auch und alles, was die einfach gebracht haben, wie die den SV Meppen zu dem gemacht haben, was er jetzt ist, verdammt nochmal. Wir sind eine Größe jetzt im Profifußball und jeder fährt nach Meppen und in der ersten Saison hieß es noch, ja gut, dann nehmen wir die Punkte mit, easy. Dann muss man halt kurz nach Meppen fahren, scheißegal. Und jetzt glaube ich aber doch, dass man, wenn man nach Meppen fährt oder wenn Meppen... Ein
bisschen kritische Blicke dabei,
ja. Wenn Meppen dann zu Gast ist, dass man dann doch ein bisschen die Spiele zaudert und dachte, scheiße ey, wie die ihr Umschaltspiel spielen, das ist einfach nicht zu verteidigen oder nicht einfach zu verteidigen. Wenn wir in den Rausch spielen, dann schlagen wir jeden.
Und eine Sache möchte ich noch am Ende sagen, wenn ich jetzt noch irgendwann einmal diese Diskussion höre, Neidhardt müsste raus.
Oh ja.
Dann werde ich fuchsteufelswild, weil das ist, glaube ich, das Dümmste, was man im Augenblick sagen kann. Der Mann hat uns dahin gebracht, wo wir stehen. Der Mann hat uns auch diese Saison dahin gebracht, wo wir stehen.
Ja.
Und es ist immer noch Platz 8.
Genau.
Und ich denke, der Mann sollte erstmal erhaben über allem stehen. Egal wie schwierig es auch in den letzten 3 Jahren war, der Mann hat uns aus der Scheiße rausgeführt. Der Mann hat uns immer in der Liga gehalten. Der Mann hat uns immer noch den richtigen Tabellenplatz besorgt.
Diesen,
und das macht er auch weiterhin. Und der steigt mit uns auch nochmal auf. Lass den Mann seine Arbeit machen.
Diesen Fußball, den wir jetzt spielen, der ist geprägt
Mario Neumann natürlich auch, Entschuldigung.
Vom ganzen Trainerteam, aber Neidhardt ist ja jetzt unser Cheftrainer, deswegen sieht man
ihn. Es schreit ja auch keiner Neumann raus, es schreit ja jeder Neidhardt raus.
Genau, der Trainer ist immer der Boomer, wenn Scheiße läuft, dann würden wir jetzt sagen wir jetzt auch mal, der Trainer ist der geile Typ, wenn es gut läuft.
Und wenn er Kritik verdient hat, dann haben wir die auch schon
früher losgelassen. Wir haben ihn kritisiert, aber doch hoffentlich auf sachlicher Ebene.
Ja.
Und damit beenden wir diesen Podcast. Ich hoffe,
ich freue mich, wenn in 1,5 Wochen, in 2 Wochen 5.000 Fans im Stadion sind, und zwar Fans.
Richtig.
So, mehr brauche ich nicht.
Dann sind
Hauptsache,
mehr
Fans ihr habt alle Bock und die Hauptsache, ihr macht alle mit und Hauptsache, wir sind alle dafür, dass unser SV Meppen das Heimspiel dann nach Hause bringt.
Wer
da keinen Bock drauf hat und wer meckern will oder wer sich nur amüsieren lassen will, der guckt doch bitte vom Fernseher aus.
Vielen Dank. Wer das letzte Mal, wenn 5.000 Zuschauer das nächste Mal kommen, waren auf jeden Fall mehr Fans da als gegen Mannheim.
So ist es.
Schönen Tag. Ich hoffe, das geht jetzt auch an Leute. Ich möchte gerne, dass das der Verein hört und auch diese Fans in Anführungsstrichen. Ja. Mit den Worten sage ich schönen Abend noch.
Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.